Herzlich guten Morgen. Ich freue mich darüber, heute weitermachen zu dürfen. Vor anderthalb Wochen, an einem Mittwochabend, habe ich angefangen gehabt, den ersten Kapitel vom Epheserbrief zu lesen und habe dann entdeckt, dass ich noch nicht mal halbwegs gekommen bin. Und das wollte ich jetzt heute weitermachen. Ich habe da gesagt, dass es hier um ein Lobpreis Gottes geht und dass mir das irgendwie ja von Natur her, also glaube mir, vielleicht auch uns allen von Natur her, vielleicht entgegensteht. Wir drehen uns von Natur um uns selbst. Und davon Abstand zu nehmen und die Perspektive völlig auf Gott zu richten, ist wieder unsere Natur. Wir versuchen immer wieder uns selbst mit einfließen zu lassen. Und das dürfen wir, weil wir auch von Gott gewählt oder erwählt sind oder weil eine besondere Berufung auf uns liegt. Aber Paulus steigt in Epheserbrief hier ganz schräg ein, indem er mit einem Lobpreis Gottes ab Vers 3 anfängt. Und in diesem Lobpreis Gottes stellt er schlicht, man könnte sagen, die ganze Heilsgeschichte dar. Vielleicht ist das noch zu wenig gesagt, weil es ist davon die Rede, ja, dass noch vor der Geschichte Gott schon einen Plan hatte und Gott diesen Plan in der Heilsgeschichte, das heißt in der Geschichte dieser Erde, erfüllen wollte. Nun, es ist eine wunderbare Geschichte und einen wunderbaren Lobpreis, diesen Lobpreis Gottes. Ich möchte erst mal lesen, ich lese jetzt hier wiederum aus der Elbefelder Übersetzung. Ich lese ab Vers 3, Epheser Kapitel 1 bis Vers 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das was in den Himmeln und das was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Lieber himmlischer Vater, es ist gewaltig, was hier steht. Ich danke dafür, dass Paulus solches uns übermittelt hat, dass wir es lesen können, um mit so einem Reichtum dir Lobpreis zu sagen. Danke dafür, dass wir auch heute miteinander darauf schauen dürfen, was du hier in deinem Wort meinst. Ich bete darum, um deinen Geist, dass wir es verstehen und auch anwenden. Bitte dich, segne du dein Wort an uns. Amen. Also wenn wir jetzt hier sind, und heute ist es nicht so tolles Wetter, sagen wir, zittern ein bisschen, also unangenehm, dann sagen wir, also besser, ich wäre jetzt irgendwo am Strand, also schön Sonne und See und so weiter, alles prima. Also ich nehme erstmal eine Art Standortsbestimmung vor. Ich sage also, hier bin ich, und nun sage ich, ich will hier nicht sein, ich möchte irgendwo anders hin. Ich möchte dahin, wo es besser ist. Dann brauche ich aber auch ein Vehikel, ein Fahrzeug, und da steige ich ein, und dann kann ich von diesem Ort zu dem, wenn ein Ort hier weit ist, ich kann sonst auch laufen gehen, wenn es jetzt hier ganz nah ist, aber ich glaube, dass in der ganzen Gegend hier auch Schatten ist jetzt diesen Tag. Also da muss man schon ein bisschen weiterfahren. Dann steigen wir in ein Auto oder in Zug, nun, und dann reisen wir dahin. Nun gibt es Menschen, denen ist das egal. Sie sagen, Hauptsache, ich bin unterwegs. Ich steige irgendwie im Zug und ich fahre, ist wunderbar. Sie schauen überhaupt nicht, wo dieser Zug hinfährt. Sie sagen, Hauptsache, ich fahre. Die fragen überhaupt nicht, wo komme ich nur her und wo gehe ich hin. Die sagen, Hauptsache, ich fahre. Esoterik denkt so, der Weg ist das Ziel, und da geht man so damit um. Nun ist das mit Gottes Plan nicht so. Zunächst mal für uns auch nicht. Wenn wir uns darauf einlassen, was Gott uns vorbereitet hat, dann können wir auch hier so eine Standortbestimmung vornehmen und sagen, okay, ich bin irgendwo, wo ich nicht sein will. Wäre prima, wenn Gott in seiner Gnade das gewirkt hat in dein Leben. Ich bin irgendwo, wo ich nicht sein will. Und ich sehe vielleicht und fange an zu erkennen, dass es etwas anderes gibt. Und es ist wichtig, dass dieses Ziel, da wo ich hingehen will, mir klarer und klarer vor Augen steht. Und es ist einfach so, dass, gehe ich aus dem Bild? Ja? Okay. Ich muss ein bisschen zentral stehen bleiben. Ja? Also, es ist ganz wichtig, dass ich dann das, was so wunderbar in der Bibel beschrieben steht, und was vielleicht auch hier und dort verkündigt wird, dass mir das in klare vor Augen steht, dass ich in Sehnsucht daran bekomme, dahin zu kommen. Aber nun haben wir einen Text gelesen, ja, einen Text, wo ein Lobpreis Gottes zum Ausdruck gebracht wird, wo wir ganz wenig oder nur ganz am Schluss vorkommen. Also hier geht es auch nicht darum, wie wir stehen und wo wir hingehen, nee, wo Gott stande. Wo Gottes Standpunkt ist, Gottes Standpunkt war vor Ewigkeit, Herr, und wo er hingehen wollte. Er nämlich, und das ist das geistliche Denken, was in uns hineinkommen sollte durch den Geist, und das geht eben nicht, wenn wir uns nur auf uns ausrichten. Und wenn wir nur bestimmen, wo wir hingehen wollten. Nein, im geistlichen Sinne ist es so, dass Gott etwas vorbereitet hat. Gott hat uns ein Vehikel bereitgestellt und Gott hat praktisch das Ziel uns vor Augen gemalt. Nun, das alles von Gott. Wir müssen jetzt unsere Gesamtaufmerksamkeit von uns und da, wo wir eventuell hinkommen wollen, jetzt verschieben und ganz auf Gott setzen. Denn hier ist etwas Wunderbares vorbereitet. Nun, wenn wir davon sprechen, dass es ein Ziel gibt, weil das ist vielleicht das Erste wichtig, wenn ich woanders hinkommen will, dass ich dann ein Ziel erlangen möchte, so ist das dann auch bei Gott. Gott hat auch ein Ziel. Und dieses Ziel hat er schon vor Anfang der Schöpfung praktisch sich im Sinne gesetzt. Das Ziel ist noch nicht erlangt. Es ist noch nicht da. Das Ziel ist, dass die ganze Schöpfung ihm Lobpreis gibt, ihm singt, ihm in seiner Herrlichkeit verherrlicht. Wir sehen hier dreimal dieses Ziel beschrieben in Vers 6 und Vers 11 und Vers 14. dreimal diese Wörter, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel, was Gott mit seiner Schöpfung sich vor Augen gesetzt hat. Also beachten wir das. Nicht, dass wir anfangen zu preisen und sagen, das machen wir schon selbst und dann sind wir am Ziel. Dann sind wir fast esoterisch beschäftigt. Dann machen wir das, was wir selbst zum Ziele setzen, zum Vehikel und meinen, damit sind wir auf dem Weg und an dem Ziel. Nein, Gott hat ein Ziel gesetzt und nun müssen wir auch uns fragen, was ist dann zum Preise seiner Herrlichkeit? Ist das die halbe Stunde Lobpreis, die wir hier tun und wenn wir ein bisschen höher die Hände heben, sind wir besser? Auch da wiederum ist das lächerlich gedacht. Wiederum fangen wir an, von uns aus zu denken. Gott hat ein Ziel gesteckt und er will dieses Ziel erlangen und er wird es erlangen. Mit uns. Er wird es. Und das ist gewaltig. Das Ziel Gottes ist klar, zum Preise seiner Herrlichkeit. Nun hat er zweitens auch die Voraussetzung dazu geschafft und wir lesen in diesem Text verschiedene Dinge, die Gott getan hat, die Gott schon vorher getan hat, bevor wir überhaupt noch da waren. Da waren wir überhaupt nicht bei gefragt und wir standen auch nicht dabei und sagten, Gott, vielleicht könntest du dir das anders eindenken. Nein, Gott hat das alles vorher getan. Er hat uns gesegnet. Wir haben vor anderthalb Wochen darüber gesprochen, dass diese Segnung in den Himmelswelten liegt, dass Gott uns ein Segen bereit hat in den Himmelswelten und dass den kompletten Segen nicht hier liegt, sondern eben dort. Es liegt aufbereitet. Und wir können in Lobpreis und Dank jetzt schon uns darum erfreuen, dass es da ist. Es ist da und wir werden es erlangen. Es steht uns zu, wenn wir Gottes Angebot oder Gottes Vehikel in Anspruch genommen haben. Aber Gott hat uns gesegnet, das sind die Voraussetzungen. Er hat uns auserwählt. Er hat uns vorherbestimmt. Er hat uns begnadigt. Er hat uns erlöst. Er hat uns vergeben. Er hat ein tiefes Geheimnis seines Willens uns zu erkennen gegeben. Das alles hat er getan. Und das sind die Voraussetzungen. Das heißt, das ist, man könnte sagen, den Ausgangspunkt Gottes. Da fängt es erstmal mit an. Das hat er sich alles gedacht. Nun hat er, um mit dieser Voraussetzung das Ziel zu erlangen, auch ein Vehikel uns bereitet. Und dieses Vehikel heißt Jesus. Oder wir sollen vielmehr einsteigen in den Vehikel. Das heißt in Jesus. In ihm. Wenn wir in ihm sind, dann sind wir verbunden mit allen Voraussetzungen und bejahen diese, denn diese liegen nur bei Gott. Und wir sind in dem Vehikel auf dem Wege zu Gottes Erfüllung, nämlich zu dienen zum Preise seiner Herrlichkeit. Da soll es hingehen, aber nur in dem Vehikel. Nun, wir lesen diesen Brief von den Ephesern und wir sehen, dass die Geschichte auch ein bisschen mitspielt und da drin auch Dinge stehen, die uns vielleicht Anweisungen geben könnten. Wenn wir dann in der Offenbarung lesen, dann sehen wir, dass dort auch in dem Sendschreiben als erstes an den Ephesern geschrieben wurde und dass da drin, ja, man könnte sagen, einige lobenswerte Dinge zugeschrieben wurden an den Ephesern, aber auch eine Sache, die nicht gut war in den Augen des Herrn Jesus. Er sagt in Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Nun, hier spricht ihr mitten in der Situation einer Gemeinde. Das heißt, auch wenn wir vielleicht Christen sind und vielleicht auch zu einer Gemeinde gehören, können wir dennoch auf dem falschen Dampfer sitzen. Wir können dennoch aus dem Vehikel herausgefallen sein und irgendwie am Straße liegen geblieben sein und wir kommen nicht am Ziel an. Und Jesus sagt den Ephesern hier, pass auf, ihr tut sehr viel gute Dinge, aber eine Sache ist, ihr habt eure erste Liebe verloren. Nun, haben wir darüber nachgedacht, was ist dann die erste Liebe? Es ist ja nicht leicht, das so, da fängt man an zu denken, das so, wo ich das erste Mal verliebt war und so weiter. Es ist natürlich lächerlich. Also kann doch nicht irgendwo ein Mädchen sein oder sowas, oder jung oder was, was die erste Liebe ist. Die erste Liebe, das ist vielleicht missverständlich, dieses Wort Erste. Das Wort Erste ist weitergedacht, es bedeutet die wichtigste Liebe. Die zentralste Liebe, die es überhaupt in dieser Welt gibt. Oder man könnte sagen auch, ja, die wichtigste Liebe, die einzigartige oder die einzige Liebe, die wahre Liebe ist, Jesus. Nun, da geht es drum. Aber was will Jesus nun sagen, damit, dass sie die erste Werke wieder tun sollte? Es gibt offensichtlich da ja ein Werk, was da vollbracht werden muss, um in diese Liebe zu bleiben. Nun, also ist es so, dass Jesus, als er lehrte, eine ganze Volksmenge vor sich hat und die fragten ihn auch irgendwann, was sollen wir dann wirken? Was ist das Werk Gottes, damit wir es tun sollten? So sagt Jesus dann, Johannes 6, Vers 28, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also das Werk Gottes ist zu glauben an den Sohn Gottes und an Gott, den Vater, der ihn gesandt hat. Das ist das Werk Gottes. Nur darin liegt ein wahres Werk, ein gottgewolltes Werk. Die erste Liebe verlieren heißt ja auch eigentlich nicht mehr in diese Glaubensverbindung zu stehen. Nicht mehr das als Mittelpunkt zu haben. Wir kommen dann zurück zum Epheserbrief und wir sehen dann auch hier, dass jetzt ein Werk zum Ausdruck gebracht wird. Wenn wir mal Epheser Kapitel 2, Vers 10 aufschlagen, dann sehen wir, da heißt es, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Wir sind also eingestiegen in den richtigen Vehikel, zu guten Werken. Also das sind gute Werke, gottgewollte Werke, die in diesem richtigen Vehikel dargelegt sind, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nun, Gott auch wiederum steht im Mittelpunkt. Gott hat also Werke bereitet und wir sollen einsteigen in diese Werke. Wir sollen praktisch in diesem Vehikel, Jesus, aber auch die damit verbundenen Werke einsteigen. Und das hängt vielleicht auch zusammen, das könnte man so auch deuten, mit dieser sogenannten Vorherbestimmung. Oder Prädestination. Da habe ich vor 10 Tagen darüber gesprochen, dass man jetzt auch diesen Versen in Epheser Kapitel 1 dazu verwenden kann oder auslegen kann, dass alles prädestiniert ist. Eine Gefahr dahinter steckt darin, dass man dann sagt, okay, was soll ich dann noch tun? Wenn alles vorbereitet ist, dann brauche ich auch nicht mehr zu verkündigen, dann brauchen wir eigentlich auch keinen Gottesdienst mehr zu feiern. Ist ja alles schon vorher bestimmt. Das wäre völlig falsch verstanden. Diese Vorherbestimmung liegt in Christus. Das heißt, in Christus hat Gott was vorherbestimmt. Das heißt, wenn wir in Christus, in diesem Vehikel einsteigen, dann sind wir in Gottes vorherbestimmte Segnungen eingestiegen und haben uns damit verbunden. Erst dann. Das heißt, die Vorherbestimmung liegt in Christus und so gesagt nicht in uns. Nun können wir darüber diskutieren, ich habe das auch ein bisschen ausgeführt vor 10 Tagen, ja, ob das so ist, ob Gott alles vorher weiß. Ja, gewiss, Gott ist allmächtig, ist allwissend, ja gewiss. Aber ich glaube, die Betonung müssen wir hier auf das in Christus, in dem richtigen Vehikel praktisch sehen. wenn wir eingestiegen sind, sind wir automatisch auf dem Weg zum Ziel, zum richtigen und wahren Ziel. Dieses Ziel ist Gottes Lobpreis. Da sollen wir in dem Vehikel dahin fahren. Und wir lassen uns fahren, aber sind auch in ein Werk eingestiegen, was zu diesem Lobpreis dient. Wir wollen vielleicht auch, wenn wir weiterkommen, noch darauf zu sprechen kommen, was das genau bedeutet. Nun, Glauben an heißt, das heißt Glauben, wie Jesus sagt, das wirkliche Werk Gottes, heißt Vertrauen zu setzen auf sein Werk. Auf sein Werk. Auf jeden Fall nicht auf unser Werk. Wenn wir jetzt dann in Apostelgeschichte 19 sehen, Apostelgeschichte 19, da ist die Rede davon, wie praktisch die Gemeinde in Ephesus entstanden ist. Dann sehen wir, dass Paulus nach Ephesus kommt, in Anfang von Kapitel 19 Apostelgeschichte, da findet er eine Anzahl Jünger vor, die sitzen auch in ein Vehikel. Das Vehikel der Lehre des Johannes. Und nun redet Paulus mit denen und es sagt er, irgendwie seid ihr noch nicht ganz im richtigen Fahrzeug. Also Johannes, der hat ja nicht gegen Gott gelehrt und hat auch auf Gott hingewiesen, aber ihr seid noch nicht auf diesem Ziel, man könnte sagen, ist zum Preise seiner Herrlichkeit ausgerichtet. Dazu braucht ihr wirklich dieses eine einzigartige Vehikel, Jesus. Und dann heißt es, dass Paulus ihnen die Hände auflegt, Vers 6, und dann kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Sind solche Verse, die leicht missverständlich sind, die in bestimmte Bewegungen der Christenheit überbetont werden und sagen, so muss es geschehen, also du wirst die Hände aufgelegt, bekommst den Geist und fängst an zu weissagen. Aber was ist denn Weissagen? Manche meinen, das sei immer Plappern in Zungen, also da können wir irgendwas plappern, aber wir sehen, da wo der Heilige Geist das erste Mal kam, über die Gemeinde, da war dann tatsächlich so ein Geist, wo Menschen auf einmal in Sprachen anfangen zu reden, die verständlich waren. Das ist ganz interessant. Das heißt, die blabbern nicht irgendwas vor sich hin, was niemand verstanden hat, sondern es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 11, wie hören wir, das war die, die dabei standen, die ganze Volksmenge, sie, das heißt diese ganze Gruppe, die erfasst wurde von diesem Geist Gottes, sie von den großen Taten Gottes in unsere Sprache reden. Hier weissagten sie auch. Was also war Weissagung? Dass sie von Gottes großen Taten, von Gottes Werk sprachen. In klare, verständliche Worte. Das war praktisch, was da geschah durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn der Heilige Geist gekommen ist in unser Leben, dann muss das diese eine Wirkung sein, das muss dieses Bedürfnis in uns legen, dass wir von den großen Taten Gottes sprechen wollen. Wieder gesagt, das ist wieder unsere Natur. Wir wollen am besten von uns sprechen. Und wie toll wir sind und welche Werke wir geleistet haben und so weiter, das ist natürlich in uns drin. Wir leisten was und möchten dafür Belohnung haben und wenn das nicht kommt, sind wir enttäuscht. Und dann, wenn es nicht genügend ist, machen wir vielleicht noch mehr, damit wir noch mehr gelobt werden und so weiter. Alles dreht sich um uns. Nein, der Heilige Geist bewirkt in uns nicht irgendwie tolle Gefühle, sondern dass wir von den großen Taten Gottes anfangen zu reden. Und wenn der Geist es gibt, hast das auch in fremde Sprache zu tun, ist es ja wunderbar. Also für mich ist Deutsch eine fremde Sprache, also, aber ich habe es dann nicht von heute auf morgen so jetzt bekommen. Ich spreche es auch immer nicht perfekt, also das ist eine große Mühe, da muss man sich ja richtig reinknien, um da ein bisschen ja, das zu lernen und das zu reden und dann auch noch gut. Hier geschah das spontan und das war ein wunderbares Wirken Gottes. Hier wurde ein Zeichen gesetzt. Gott will, dass Menschen in alle Sprachen nun von ihm hören und von seinen wunderbaren Taten. Nun, die Taten Gottes, ich habe sie schon erwähnt, das sind die Voraussetzungen, die Gott geschaffen hat, damit sein Ziel erlangt wird, sein Ziel. Die Taten Gottes seien nochmals, dass er gesegnet hat, das er ausgewählt hat, vorherbestimmt hat, begnadigt hat, erlöst hat, vergeben hat und so weiter. Nun, das sind die Taten Gottes. Wir sollen von diesen Taten reden. Das alles nach dem Wohlgefallen seines Willens, das heißt nach dem freien Ermessen seines Heilswillen, Gottes Liebe, Tat hat nur ihr Grund, nochmals, nur ihr Grund in Gott. Wie frustriert. Das sage ich jetzt von mir aus. Das sage ich nicht im Geist. Das sage ich von mir aus, von meiner Naturell aus. Sie merken auch immer, also aus gestern, als ich mich hingesetzt habe, die Predigt vorzubereiten, setze ich mich hin, dann lese ich das und ich verstehe nichts. Weil ich mich so um mich drehe. Also das dauert eine Weile, also mehrere Stunden, dass ich da geschwitzt habe und gestöhnt und sage, oh, ich verstehe nichts und so weiter, bis einfach, das ist aber, ja, es geht ja mehr um mich. Ja, das habe ich schon verstanden, aber irgendwie, dass das dann auch durchdringt zu einem befreienden Lobpreis. Wow! Und wie herrlich ist das, wenn wir miteinander, nicht nur ich allein, wir miteinander, Gott loben und preisen können und wir das von Herzen tun. Welch eine Befreiung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist immer nicht danach zumute, aber Gott will es. Wir sollen aber, an der Seite, uns auch ja nicht vergewaltigen, wir sollen auch ehrlich sein, wir sollen praktisch darin wachsen, dass wir dahin kommen und vielleicht auch daran arbeiten, zu sehen, was Gott meint. Je mehr wir uns hier mit dem Wort Gottes beschäftigen und die Art, wie Gott Lobpreis meint, je mehr wir dahin kommen, ihn von Herzen lobpreisen zu können. Gott will Lobpreis, indem wir nur von seinen Taten reden und nicht von uns. Das wird in diesem Text klar. Lass uns das mal weiter ein bisschen durchnehmen. Also die Sache war, dass vorher, das war im ersten Abschnitt, da würde ich nicht mehr drauf eingehen, den ersten sechs Versen, da war es so, dass es eine Erwählungsgnade gab, also eine Gnade zu einer Erwählung vor Grundlegung der Welt. Dann kommt ab Vers 5 Jesus Christus hinein. Wir sehen hier ist schon, bevor Jesus in der Heilsgeschichte kam, bei Gott schon längst etwas beschlossen gewesen. Das heißt, das, was wir an Geschichte vor Augen haben, diese Welt, ist nur ein Teil von all dem, was schon vorher geschehen ist, von der gesamten Größe des Planes und des Lebens Gottes. Da geht es viel weiter. Das heißt, erst wurde hier von Paulus auf Gott und sein Plan angesprochen und dann kam Jesus in die Geschichte ab Vers 5 und dann in Vers 6, Epheser Kapitel 1. Und hier kommt, man könne sagen, die Gnade zu der Erlösung durch das Kommen des Sohnes in dieser Welt zum Ausdruck. Jetzt beschreibt ihr im Werke Gottes, das war schon geplant vor Zeiten, und dass wir dahin kommen, ja, es ist langweilig, man muss ja wirklich, also, aber das ist die Natur, ja, das ist unsere menschliche Natur. Also ich kann das voll nachvollziehen, also mir ist fast gestern den ganzen Tag so gegangen, also ich konnte nur schlafen. Ja? Also, das ist der Natur. Jetzt auf den Stand zu kommen, jetzt Gott zu loben und zu preisen, da muss uns richtig zu durchregen. Und es ist ja nicht von ohne, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich anfange zu beten, also ich könnte gerade schlafen. Also wir beten zwei Sätze und oh, ich denke, von was hast du geschlafen? Und du bist aufgestanden und dann geht es wieder munter weiter. So. Also das ist einfach, wenn wir die Perspektive von uns weg, dann merken wir auf einmal, wie wir uns um uns beschäftigen, wie wir wirkeln und wie wir müde sind. Ist auch gut. Und dann muss man richtig durch hinweg, um dann auf Gott zu sprechen zu kommen. Sein Gnade kommt zum Ausdruck, das ist herrlich. In Jesu kommen in diese Welt. Und dann lesen wir in Vers 7, dass es um Erlösung geht. Dieses Wort Erlösung, ich lese es nochmal, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung. Und das Wort Erlösung ist eigentlich ein Fremdwort. Das Wort Erlösung auch damals schon kam aus einer Sprache, die aus einem Kontext, wo es um Sklaven ging, die natürlich gefangen waren und die das Werk ihres Herrn tun mussten. Eigentlich ein klares Bild. Nun war es damals so, dass diese Sklaven sich freikaufen konnten. Nun, das war nicht leicht. Aber manche Sklaven haben es geschafft, nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Vielleicht haben sie Menschen betrogen oder was auch immer, ist egal. Aber sie haben es geschafft und dann haben sie dieses Geld in den Tempel abgelegt, in eine Tempelkasse getan. Und das wurde alles notiert von den Priestern. Und als dann eine gewisse Menge an Geld, ein Preis für den Freikauf eines Sklavens vorhanden war, konnte praktisch dieser Sklave sich freikaufen lassen durch dieses Geld, was er selbst einbezahlt hat. Das ist Selbsterlösung. Ja, das ist aber das Bild, was hier vor Augen gemalt wird. Er konnte hingehen und konnte sagen, hier liegt ein Geld bereit. Und nun konnte sein Meister zum Tempel gehen und ließ sich von der Tempelkasse aus dieses Geld ausbezahlen. Dazu gehörte dann dieser Sklave Gott und war dieser Sklave frei den Menschen oder seinen Herrn gegenüber. Das ist das Bild. Nun ist es auch so, dass Gott wiederum, nicht wir, nicht so wie bei dieser Geschichte, dass wir irgendwas eingezahlt haben, das ist auch wiederum ein automatisches Denken, dass wir anfangen zu wirken und wir sagen, wir tun gute Taten, gute Werke und das legen wir in der Tempelkasse und das befreit uns. Das ist ganz natürliches Denken und das schleicht sich immer wieder hinein, dass wir anfangen, Punkte holen zu wollen. Ist nicht so. Da ist kein Preis für den Erkauf einer Seele, die da ausreichen könnte, um eine Seele ganz und gar frei zu machen. Es gibt keinen Preis. Das macht das Wort Gottes an vielen Stellen klar. Eine Seele ist so wertvoll, dass kein Reichtum der Welt, Gold oder Silber oder was auch immer, diese Seele freikaufen könnte. Können das zum Beispiel sehen, da wo Ehe Bruch stattfindet, wo Scheidung stattfindet in Geschichte, in Familien und es ist eine furchtbare Situation. Und wir müssen sagen, wir gehen zum Gericht und dann wird das alles bezahlt und jetzt wird Abfindung bezahlt und so weiter. Aber all dieses Geld könnte die Verletzungen, die in der Seele, auch der Kinder zum Beispiel vorhanden sind, überhaupt nicht aufhelfen. Kein Geld der Welt kann das. Überhaupt nicht. Es ist unmöglich. Es bleibt diese Verletzungen, diesen Wehen der Seele und das zeigt einfach den Wert einer Seele. Hier wird dann auch gesagt und Petrus macht das klar, konkret 1. Petrus 1, Vers 18, da geht es um, dass wir erlöst sind, nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern durch sein Blut. Das heißt, das Blut des Sohnes Gottes, das heißt, das Leben im Blut ist das Leben, durch die Hingabe des Lebens Jesu Christi, nur dadurch konnte unsere Seele erlöst werden. Das heißt, nur durch Leben, nicht durch tote Gegenstände, kann eine Seele befreit werden, erlöst werden. Nun, das ist nur von Gott durch Jesus gemacht. Wie beschämend wieder alles Wirken unsererseits. Zu sehen, was Gott vorbereitet hat, was er schon vor Zeiten geplant hat. Durch sein Blut, es wird klar gemacht in der Bibel, dass ohne Blutvergießung keine Vergebung stattfindet. Und die Vergebung ist notwendig, um praktisch Gott und uns miteinander in Beziehung wiederzubringen. Eine gebrochene Beziehung braucht Vergebung. Können wir jetzt in Scheidung sehen, wenn zwei Partner auseinandergegangen sind, durch welche Gründe dann auch, und man würde wirklich vergeben, dann können wir sagen, okay, ich verzichte auf alle Anspruch auf Bezahlung. Ich will dich nicht mehr bestrafen. Ich vergib dir und ich bin bereit zu sagen, du brauchst mich nicht mehr zu unterstützen. Ich verzichte auf alle Leistungen, auf allen Geld. Das wäre Vergebung, jetzt auch rein materiell gesehen. Aber Vergebung in der Bibel geht noch weiter. Vergebung in der Bibel will nicht nur diese Seite ausdrücken, will auch zum Ausdruck bringen, dass wenn ich das tue und ich verzichte, dass ich dann auch einen nächsten Schritt mache und ein neues Leben anbiete. Ein neues Leben in der gleichen Beziehung. Nun, ich weiß nicht, dass auch wie viel jetzt damit Erfahrung haben oder auch generell Erfahrung mit Unversöhnlichkeiten. Irgendwann haben wir es vielleicht alle. Aber wir erkennen, wie schwer dieser Gedanke ist. Zu sehen, jemand hat uns verletzt. Und nun bin ich bereit, auf jede Bezahlung zu verzichten. Und darüber hinaus sage ich auch noch, ich bin bereit, wieder ganz in der Beziehung einzusteigen, als wäre nichts geschehen. Nun, das geht wiederum wider alle unsere Natur. Ich merke, wie verbissen meine Seele ist, wie verbissen ich bin, wenn ich irgendwo eingeschnappt bin. Und jeder hat seine Punkte, wo er eingeschnappt ist. Und wie ich dann irgendwie auf Rache sinne. Oder jedenfalls auf irgendwo, dass ich Gerechtigkeit will und ich will gezeigt haben, guck mal, was du getan hast und wie du mich verletzt hast. Und dann sind lange Diskussionen, das ist eine Katastrophe. Also ich habe früher jetzt geleistet, also nur Nächte darum zu schlagen, um irgendwelche solche Rechthaberei. Furchtbar, furchtbar. Man kann sich voll da reinsteigen. Und das ist der Natur. Unsere Natur ist so. Gottes Natur nicht. Übrigens, da drin sind Gottes Gedanken anders als unsere Gedanken. Wir kennen diesen Vers, Jesaja 55. Also Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Und das hat mit der Vergebung zu tun. Das steht genau im Kontext. Ja? Also Gottes Gedanken sind bezüglich seiner Bereitschaft zur Vergebung völlig anders als unsere Gedanken. Nun, da geht es darum, wenn wir das angefangen haben zu erkennen, dass das uns in eine Verantwortung stellt. Denn Vergebung, das heißt Gottes Vergebung uns gegenüber, ist ein dynamisches Prozess. Das heißt, geht andauernd weiter. Ihr meint nicht, ich vergib dir heute, aber pass auf, wenn du morgen sündigst, dann bist du dabei, dann will ich dich erholen. So meint ihr es nicht. Ihr ist immer bereit, fortwährend bereit zu vergeben. Natürlich, wenn wir einmal die Vergebung in Anspruch genommen haben, sollten wir kommen und bitten um Vergebung. Sollten wir in eine Beziehung eintreten. Und nicht nur das auf diese Pauschalvergebung abstellen. Doch, vergibt Gott pauschal. Aber wenn wir in eine Beziehung einsteigen, wenn wir in ihm sind, dann müssen wir das auch in Kommunikation zueinander zum Ausdruck bringen. Das heißt, sagen Gott, hier bin ich. Ich bin Sünder. Und ich habe es wieder getan. Und nun bekenne ich dir das. Ich bekenne es dir. Ich stelle mich ganz und gar dazu. Und wenn der Herr uns schenkt, diesen Zerbruch vor ihm zu haben und wirklich zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin's wieder. Und von daraus anfangen können, den Worten Gottes zu nehmen und diesen Lobpreis Gottes zu ihm zu bringen. Welch eine Gnade. Das schenkt ihr. Nachdem wir bekannt haben, dann wird es möglich, auch wieder Lobpreis zu singen. Nachdem wir uns versöhnt haben, auch vielleicht in der Ehe, ist es wieder möglich, frei anzubeten. Es wird sogar gesagt, dass wenn der Mann sich nicht mit seiner Frau versöhnt hat, seine Gebete verhindert werden. Das heißt, Versöhnung auch untereinander ist ganz zentral, um frei zu sein im Gebet Gott gegenüber, frei zu sein für diese Zielrichtung Gottes, nämlich zum Preise seiner Herrlichkeit zu dienen. Nun geht es weiter. Wenn wir Vergebung empfangen haben, müssen wir die Verantwortung, man könnte sagen, haben wir ein Geschenk, haben wir praktisch ein Pfund bekommen, womit wir wuchern sollen. Das ist interessant, das mal in diesem Kontext zu sehen. Diese Geschichte mit den Pfunden, die wir bekommen. Aber die Pfunde, die wir bekommen, die wir anderen weitergeben sollen, womit wir wuchern sollen, sind die der Vergebung Gottes, die in uns wirksam geworden sind oder ist. dann werden wir einsteigen und weitermachen können und anfangen zu wachsen im Glauben. Aber das nicht zentral darin. Aber wir werden mehr zum Gottesplan, man könnte sagen, beugen und dienen können zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Nun, dann geht es darum, in Vers 9, greife einzelnen Dingen heraus, dass es hier um ein Geheimnis, um ein Mysterium geht. Gott hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Sehen hier diese Vorherbestimmung Gottes nochmals formuliert. Das Geheimnis war ja vor Gott kein Geheimnis, aber für uns, wir konnten es nicht erkennen. Und nun wurde das Geheimnis dieses Ratschlusses Gottes dem Paulus so übermittelt. Auch hier habe ich darüber nachgedacht, wohin ist dieses Geheimnis gemeint, und musste dann auch erkennen und mich selber zurücknehmen und sagen, mir ist das so nicht ohne Zutun dieses Wortes offenbar worden. Es ist mir nur offenbar geworden, weil es dem Paulus offenbar wurde und dem Paulus hat es hier aufgeschrieben. Und deswegen ist es mir zugänglich geworden. Welche wunderbare Gnade, dass Gott bestimmte Knechte herausgesucht hat, die das Geheimnis, das heißt, was bis dahin verborgen geblieben war, erkennen durften. Das heißt, das Wort Mysterium ist ja nicht etwas, was in irgendwelche vage Dingen zurückgeblieben ist, sondern das Mysterium bei Paulus ist etwas, was bis dahin unaufgedeckt war, dann von Gott konkret an bestimmten Knechten, seinen Apostel, offenbar wurde und durch ihnen zu uns auch klar dargestellt wurde. Das Geheimnis ist nicht irgendwie ein vages Dasein, sondern eine offenbarte Sache, die bis dahin noch nicht offenbart war. Wir sehen, wir haben das erste Lied gesungen, dieses 1. Korinther 2, Vers 9. Was war das erste Lied nochmal, was wir gesungen haben? Ja? Und wie geht es dann? Was ist der Bibelvers, der da gesungen wird? Also es ist wunderbar zu erkennen, dass was wir singen, wenn es gut ist, auch Bibelverse sind. Gehen wir weiter, wie das im Text ist. Also die Anbetungsleiter können es sagen. Ja? Eine Seele muss singen. Und was muss man Seele? Wozu? Was steht zentral? Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein Herz verstanden hat. Nun, genau diesen Vers wird in dem Lied gesungen. Also wir müssen uns genau das mal vor Augen machen. Das ist 1. Korinther 2, Vers 9. Ja, es ist gut zu sehen, dass wenn diese Lieder ja auch Worte Gottes enthalten, das sind die besten Lieder. Da kann man nicht falsch tun. Das ist Wort Gottes. Wenn wir das singen, sind wir auch richtigen Dampfer. Ja, da heißt es, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Nun, Gott hat es denen bereitet. Er hat uns was bereitet, das ist das Geheimnis, das Mysterium, was wir nicht mit den Augen sehen können, was wir nicht mit den Ohren hören können, was wir nicht mit dem Herzen verstehen können. Er hat es uns bereitet und hat es uns bereitgestellt. Und hat gesagt, hier hast du dein Vehikel, steig ein, Jesus. Da drin war das alles verborgen. Und da drin haben wir Anteil, weil Gott es uns bereitgestellt hat. Dieses Gleichnis auch, was Jesus uns vor Augen gemalt hat, alles ist bereitet, kommt. Das Fest ist bereitet. Welch eine wunderbare Botschaft. Nun, geht es darum, dass das, was wir nicht sehen konnten, nicht hören konnten, nicht verstehen konnten, das Mysterium wohl bereitet ist. Und dass das jetzt mit dem Plan zusammenhängt, oder hier steht in Vers 10, für eine Verwaltung. Nun, die Wörter, die hier stehen, auch diesen Ablauf dieses Textes, ist nicht leicht nachzuvollziehen. Also ich muss sagen, ich habe auch wirklich Auslegungshilfen gebraucht und so, um hier zu verstehen, was ist hier alles gemeint. Also ich habe dann mal ein bisschen so intuitiv erstmal was gemacht und habe nachher festgestellt, voll daneben. Also wir brauchen wirklich andere Brüder und Schwestern, die vielleicht da vorbereitete Werke getan haben und Dinge auf den Punkt getan haben, in Verbindung mit der Schrift gesehen haben und dadurch verstehen wir, was hier gemeint ist. Also es geht mit dieser Verwaltung um etwas, was Gott vorher vorbereitet hat, um den Ratschluss seines Willens, die er vor Zeiten schon dargestellt hat und dass diesen Ratschluss bei der Erfüllung der Zeiten praktisch bewusst oder sichtbar sein wird. Es ist noch eine Verwaltung, ein Plan Gottes, aber es hat noch nicht seine ganze Vollendung erreicht. Bei der Erfüllung der Zeiten wird praktisch das zum Tragen können. Und das wird dann darin zum Tragen können, dass alles zusammengefasst wird in Christus, im Himmel und alles, was auf der Erde ist. Jetzt schon hat Jesus alle Macht bekommen im Himmel und auf Erden. Dann aber wird alles zusammengefügt sein in ihm. Es wird allen offenbar sein. Dann werden alle Knie beugen. Jetzt beugen viele Knie sich noch nicht. Nun, das wird dann da sein, wenn vor allem sichtbar ist, dass es um Jesus geht, dass das das Zentrum und Anfang der Schöpfung war und dass in ihm wieder alles zusammengefügt wird und dadurch die Zielsetzung Gottes zum Tragen kommt. Dann werden alle Völker dastehen. Wir sehen das in der Offenbarung beschrieben. Und Gott anbeten. Sie werden gar nicht mehr aufhören können, ihm anzubeten. Das wird in der Erfüllung der Zeiten so geschehen. Nun sehen wir, dass dann erst in Vers 11 und Vers 12 etwas gesagt wird über Menschen, die eine gewisse Hoffnung haben. Wir lesen das am Ende von Vers 12. Da sind die Ziele, man könnte sagen, die Adressaten beschrieben, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Nun, welche haben vorher auf Christus gehofft? Das waren die Juden. Das heißt, die Juden, die das Wort Gottes als geistliches Wort verstanden haben. Die hatten diese Hoffnung, weil in den Schriften schon von der Christus die Rede war, dass Gott sein Christus senden würde. In den Schriften. Und wir sehen das in diesen Lobpreishymnen von dem Simeon, die Hanna, dem Zacharias, der Elisabeth, der Maria. Das waren Menschen, die eine Hoffnung hatten. Und als Jesus dann kam, diese Hoffnung in wunderbarer Art und Weise zum Ausdruck brachten, indem sie aussprachen in Lobpreis. Diese Hymnen stehen jetzt in der Bibel, in den Evangelien konkret beschrieben. Solche Hymnen umfassen auch wieder einen ganzen Plan. Wenn wir alleine schon diesen Hymne von dem Simeon sehen. Also Simeon war ein ganz alter Priester und der Simeon hatte jetzt eine Erwartung gehabt, dass Jesus kommen würde. Und wir sehen dann, wie er das zum Ausdruck bringt. Er nahm das Kindlein, sie kamen ja, Maria und Josef, zum Tempel und nahm das Kindlein in den Armen, da war auch Simeon, und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Aller Völker, er war Jude. Nun, das konnte er nur durch den Heiligen Geist sagen. Sonst hätte er hier gesagt, wenn es nur von ihnen, dass du bereitet hast, nur dein Volk Israel. Nein, alle Völker. Also hier hat er durch den Heiligen Geist schon erkannt, dass dieses Heil über den Juden hinausging. Also hier werden dann auch in Epheser Kapitel 1, Vers 11 und 12 die Juden angesprochen und die Juden, die haben eine Hoffnung. Dann in Vers 13 und 14 werden die Heidenchristen angesprochen. Hier endlich kommen wir im Spiel. Diesen ganzen Lobpreis Gottes Von Vers 3 bis Vers 12 waren wir noch nicht im Blick. Das heißt, wir, die wir Heiden sind. Die aber auch Gott schon vor Anfang der Schöpfung im Sinn hatte. Um in Christus mit zu seinem Ziel, zum Preise seiner Herrlichkeit zu dienen. Wir sehen, dass das Wort zum Preise seiner Herrlichkeit erstmal bei den Juden noch steht und dann am Ende, Vers 14, nochmal steht. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Nun schauen wir uns mal an, was wir hier zu suchen haben. Tatsächlich können wir uns hier finden. Und wir dürfen einsteigen mit etwas, was uns Gott bereitet hat. Die Juden hofften, und das Hoffen, das Wort Hoffen, ist, man könnte sagen, ja, die Ausrichtung auf ein zukünftiges, verheißenes oder zugesagtes. Das heißt, wenn ich hoffe, dann hoffe ich immer etwas, was in der Zukunft geschieht. Wenn ich sage, ich hoffe, dass es morgen Sonne scheint, dann hoffe ich, dass in Zukunft, dass es so sein wird. Ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber ich habe eine Hoffnung. Es ist blödsinn zu sagen, ich hoffe, dass es gestern die Sonne geschienen hat. Das ist geschehen. Das ist kein Hoffen. Da kann ich sehen, ob es so war oder nicht. Hoffen ist auf Zukunft angerichtet. Glauben, und das kommt jetzt hier im Spiel, bei den Heiden, da kommt das Wort Glauben im Spiel. Denn wir haben von uns aus, von unserer Perspektive aus, durch den Glauben, das ist ja das Werk Gottes, was er zuvor bereitet hat. Das ist das Werk, was wir wirken sollen, damit wir die Werke Gottes tun. Glauben. Glauben. Das steht uns heil, zu glauben. Nun, Glauben ist aber in seiner Ausrichtung auf etwas Vergangenes ausgerichtet. Nämlich auf Jesu Heilstat. Auf sein Kommen in diese Welt, sein Tod am Kreuz, sein Daliegen im Grab und völlig tot sein und seine Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann die Ausgießung des Geistes Gottes. Das sind alles Sachen in der Geschichte, die zurück in der Zeit liegen. Das heißt, unser Glaube bezieht sich auf etwas, was geschehen ist. Wir sind aber mit den Juden. Und die Juden, die gläubig geworden sind, haben auch genau diesen Rückblick auf Jesus. Die anderen warten noch auf einen kommenden Christus. Und wir wissen durch die Schrift, dass Jesus wiederkommen wird. Das heißt, wir Heiden und Juden, wir sind zusammengefasst, um miteinander auch wiederum von Glauben in einer Hoffnung auf etwas Kommendes mit hineingenommen zu sein. Dazu ist uns, das heißt, man könnte sagen, in diesem Spannungsbereich Glauben, Hoffen und der letztendliche Erlösung, dazu ist uns den Heiligen Geist verheißen oder uns den Heiligen Geist der Verheißung gegeben worden. Damit sind wir versiegelt. Lesen wir nochmal diesen beiden Versen. In ihm, Vers 13, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Das heißt, hören und gläubig werden. Gläubig werden geht nicht ohne hören und achte, wie ihr hört. Wir sind gläubig geworden, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Nun, hier kommt wiederum das Wort Erlösung vor, aber hier ist nicht die Rede von der ersten Erlösung, das heißt, dass wir zum Glauben oder in diese Verbindung zu Jesus Christus stehen gekommen sein, sondern auf die letztendliche Erlösung, wo wir auch wirklich zum Preise seiner Herrlichkeit im Himmel vor Gottes Thron stehen würden und anbeten. Nun, das ist eine Perspektive, die noch in Zukunft liegt, darauf hoffen wir. Aber es ist uns zwischen uns, man könnte sagen, eine Art Unterpfand, eine Anzahlung gegeben und eine Versiegelung. Um das vielleicht ein bisschen klar zu machen, was hier gemeint ist, würde ich gerne eine kleine Geschichte aus dem Alttestament aufschlagen. Und zwar in 1. Mose, diese Bücher haben wir ja jetzt durchgenommen schon, hier in der Bibelstunde, in den Mittwochabenden, herzliche Ermutigung, auch mittwochs zu kommen, denn da wird das Alte Testament meistens durchgenommen. Und es ist wunderbar. Also diese Geschichten tun uns doch klarer vor Augen stellen, wo es darum geht. Und wenn wir die dann jetzt als Geschichten sichtbare Dinge, das sind zum Teil Dinge, die wir besser packen können, und das übertragend auf das Heute und das, was uns zugesagt ist, anwenden können, sind wir vielleicht geholfen. In 1. Mose 38 ist eine Geschichte, eine ganz fremde Geschichte von Juda. Nun, Juda ist ja derjenige, wodurch Jesus gekommen ist. Jesus war aus der Linie Juda. Juda war einer der 12 Söhne Israels oder Jakobs. Und Juda hatte einige Söhne, er hat eine Kanaaniterin geheiratet und dann hat er 3 Söhne mit dieser Frau. Und der erste hatte ein junges Mädchen geheiratet, gegeben, das war damals so, der Vater hat ein Mädchen ausgesucht. Und so hat er dieses Mädchen und das Mädchen blieb am Leben und der junge Mann, der war in Gottes Augen nicht gut, starb. Dann war es eine Regel, schon im Volke, der Familie, aber auch damals schon eine Sache, dass wenn ein Mann stirbt, dass dann sein Bruder diese Frau heiraten muss, um für seinen verstorbenen Bruder Nachkommen zu machen. Machen ist das richtig? Zeugen, ja, besser, ja. Machen, das ist so von Gott aus gesehen. Also das soll er machen. Und der zweite Sohn hat sich verweigert. Onan. Wir kennen das von dem Wort onanieren. Er hat ja buchstäblich seinen Samen daneben gehen lassen, sodass sie nicht schwanger wurde, diese Tamar. Nun, Gott hat auch diesen Mann sterben lassen. Dann sagte sich Juda, oh bloß, meinen dritten, den möchte ich gerne am Leben lassen. Ich gebe ihr nicht diese Frau. Er hat vielleicht gedacht, das liegt an der Frau. Ja, das war seine Perspektive. Nun, Juda also hat seine Frau jetzt zurückgeschickt und sagt, tu mal zu Hause noch ein bisschen wohnen, also bis mein letzter Sohn jetzt alt genug ist und so weiter. Aber wie es kam, also Juda hat sich nicht daran gehalten. Der Sohn wurde anders irgendwo engagiert. Und nun war sie ohne Chance. Also eine furchtbare Situation für Tamar. Aber sie ließ sich was einfallen. Sie hat gehört, Juda, ihr Schwiegervater, würde irgendwann da vorbeikommen. Und das war in der Gegend, wo sie wohnte. Und sie hat sich gedacht, ich habe Anrecht auf den, dass ich in diese Linie Nachkommenschaft bekomme, erzeuge und zur Welt bringe. Nun, sie hat sich dargestellt als Hure, sich an der Straßenseite bei einem Brunnen gesetzt und Juda bog ab und sah sie und hatte offensichtlich große Lust. Nun, da ging er zu ihr ein. Ich fragte erstmal, kann ich zu dir eingehen? Und sagte sie, ja, nicht so, also, da brauchst du natürlich ein Geschenk, also zu jeder Hure muss man was mitbringen, das ist ja normal. Also, und dann hat sie gesagt, ich werde ein Böckchen schenken. Ja, das hat er nicht dabei. Nun hat sie gesagt, aha, als Unterpfand, gib mir dein Siegerring und den Faden, wo es dranhängt, diesen Schnur, und dein Stab. Und er tat es. Das war Unterpfand. Man könnte sagen, eine Anzahl. Stab steht ja eigentlich für die Autorität. Den Siegerring hing an dem Schnur um seinen Hals und mit dem Siegel hast du dir Dinge erkauft. Wo man das Siegel aufgetan hat, hat man praktisch ja die Sache gekauft. So hat Tamar praktisch diese Sache in eigener Hand und wollte damit Juda an sich binden. Nun, er ging zu ihr ein, sie wurde schwanger und wie es wollte, er hat sie natürlich nie mehr gefunden, er konnte auch sein Unterpfand nicht mehr zurückholen und war ein bisschen beschämt, bis dann es rauskam und dann wurde er wütend, Tamar, deine Schwiegertochter ist schwanger geworden, das kann doch nicht sein, sie soll doch eigentlich reinbleiben und so weiter. Und dann schickt Tamar ihr diesen Unterpfand und sagt, guck mal, Siegerring zum Ausdruck bringen, du hast dein Siegel auf mich gesetzt. Ich bin versiegelt. wie dein Siegerring. Ich gehöre dir. Das ist rechtmäßig so. Das würde damit zum Ausdruck gebracht sein. Dann Stab, eine Schnur, die, wo den Siegerring dran hing, gehört dazu, und den Stab, Autorität. Du hast deine Autorität mir gegeben. Deine Autorität, das heißt deine Vollmacht, sagt, dass ich Recht habe auf Nachkommenschaft in deiner Linie. Und so auch jetzt Recht auf diese Sache. Und Juda lenkt ein und sagt buchstäblich, sie ist gerechter als ich. Nun, diese Geschichte ist ja eine ganz interessante Geschichte. Wir können natürlich nicht sagen, Juda ist hier am Stelle Gottes, aber im gewissen Sinne ist schon hier sowas die Rede. Wir können natürlich nie sagen, dass wir sagen würden, dass Gott zu uns sagen würde, du bist gerechter wie ich. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Was hat Tamar gesagt? Sie hat zum Ausdruck gebracht, dass ihre Gerechtigkeit im Sinne der Gerechtigkeit Judas war. Und sie hat sich gestützt auf diese fremde Gerechtigkeit. Ihr Stand von Juda zu Nachkommenschaft zu bekommen. Wir sollten uns nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Gottes Gerechtigkeit stützen. Wenn wir in Anspruch nehmen, was Gottes Gerechtigkeit für uns meint, dann nehmen wir diese Gerechtigkeit in Anspruch und sind in dem Sinne auf die Ebene der Gerechtigkeit Gottes gekommen. Und wenn wir das ganz und gar tun, dann wird das praktisch Gott umstimmen und sagen, du hast Recht auf die Verbindung mit mir. Du hast ein Anrecht. Nun, der Heilige Geist ist in der Fesselstelle genau so eine Anzahlung. Oder man könnte sagen, erstmal ein Siegerring. Erst wurde uns das Siegel aufgedrückt. Das Siegel bedeutet die Verbindung. Den Besitzanspruch von Gottes Seite ist auf uns gedrückt, sodass wir frei von Strafe wären. Dann ist der Heilige Geist eine Anzahlung. Das heißt, und das ist wichtig zu sehen, ist die Anzahlung jetzt schon ein Geschenk, dass wir auch merken, dass in uns vielleicht auch wirklich diese Gewissheit kommt und wächst, dass wir ganz und gar Gottes sind. Nun achten wir darauf, dass wir nicht schwärmerisch werden bezüglich den Heiligen Geist. Denn hier wird konkret gesagt, der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Und was uns zusteht im Himmel, ist viel mehr, als wir jemals hier auch in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erfahren können. Dass wir nicht meinten, hier hätten wir alles, wie toll die Erfahrung mit dem Heiligen Geist auch sein könnte. Es ist viel mehr, was uns bereitsteht. Es ist eine Anzahlung. Aber wir sollen diesen Anzahlungen nicht praktisch uns entgehen lassen. Vielleicht in Art und Weise, wie es Jakob tat, als ein Engel, den Engel des Herrn, eigentlich ein Bild für Jesus selbst in diese Geschichte, der sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Als er mit dem Engel in der Wüste gerungen hatte. Oder wir sollen bitten um den Heiligen Geist. Bitten um den Heiligen Geist. Wir finden in Lukas 11, Vers 13 konkret dieses Bitten. Also, dass wir, da heißt es, bittet und dir wird gegeben werden und so weiter. Und dann heißt es, wie viel mehr die ihr schlecht seid, wie der Vater, der er gut ist, euch geben, um was ihr bittet, nämlich den Heiligen Geist. Wir können bitten um den Heiligen Geist. Das heißt, bitten, dass diese Anzahlung in unser Leben zum Tragen kommt. Ich möchte zum Schluss kommen. Epheser, ein Lobpreis Gottes. Dieser Lobpreis geht in eine bestimmte Richtung. Damit ist ganz Gottes Sache angesprochen. Sein Heilsplan. Sein Ziel. Dann wird gesagt, dass das Ziel ist, ihm zum Preise seiner Herrlichkeit zu dienen. Wie dienen wir nun zum Preise seiner Herrlichkeit. Vor 10 Tagen habe ich genau diesen Vers auch zitiert, in Epheser 5. Da finden wir vielleicht eine Hilfe. Kapitel 5, Epheser, Vers 18. Damit möchte ich abschließen. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Ich könnte sagen, alles, was in dieser Welt ist, wo man einen Rausch, wo man ein tolles Gefühl oder was man erwartet und vielleicht auch hat, ist in diesem Sinne einzuordnen. Berauschung, worin Ausschweifung ist. Sondern werdet voll Geist. Werdet voll Geist. Und nun wird gesagt, wie man es tun soll. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Aha. Also sie sollen so ein Lobpreishymne einander zusprechen, viel lieber als irgendwelchen Querelen und Diskussionen und sowas. Wir sollen einander so lobpreisen, wie es hier steht. Wenn wir das tun würden, dann wären wir voll Geist. In allem anderen ist Ausweifung. Indem wir, also so geht der griechische Text weiter, Vers 20, alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus sagen. Indem wir danken, werden wir voll Geist. Indem wir, Vers 21, uns einander gegenseitig unterordnen in der Furcht Christi. Und das indem, diese Unterordnung, die Frauen sich ihren Männern unterordnen und die Männer ihre Frauen lieben. Wenn wir das tun, werden wir voll Geistes. Das heißt, wird diese Anzahlung in uns zum Tragen kommen und wir werden als reife Christen dastehen können. Und dienen zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich möchte gerne beten. Lieber himmlischer Vater, ich preise dich dafür, dass du es uns klar machst, dass Lobpreis nicht nur das ist, dass wir singen, das ist nur ein Teil, sondern auch, dass wir Danksagung darlegen, dass wir uns einander gegenseitig unterordnen, dass wir uns unseren Männern unterordnen, dass wir unsere Frauen lieben, dass Lobpreis Gottes von dir auch durch unsere Verhalten zum Ausdruck kommt. Danke für diesen gigantischen Lobpreis. Danke, dass in dem Lobpreis Gottes, in diesem Hymnus, nur du zentral stehst. Danke, Vater, dass wir dahin zurückkehren können. Immer wieder. Ich bitte auch darum, dass wir es tun. Und bitte ich auch, dass du uns segnest, wenn wir Gemeinschaft haben, dass wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast.